Herzlich willkommen bei
Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob,
deinem Weiterbildungspodcast für alle Themen von der ersten OP bis hin zur Facharztprüfung. Im Gespräch mit
Lisa
und
Daniela
bekommst du hier Antworten auf all die Fragen, die im Medizinstudium zu kurz gekommen sind, obwohl sie für Ärztinnen und Ärzte in der Orthopädie und Unfallchirurgie enorm wichtig sind. Eine Produktion des jungen Forums O&U und der OTC Germany.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, heute mal wieder etwas operativer geprägteren Folge von Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob.
Heute dreht sich bei uns alles um die WAC-Therapie. Da kann man sich ja tatsächlich nicht so wirklich strukturiert etwas durchlesen oder sich einarbeiten. Und wir wollen euch darüber etwas erzählen und die erste Hilfe für WAC-Probleme im Dienst diskutieren. Und vielleicht noch vorneweg, wie schon angedeutet, es gibt eben wenige strukturierte Literatur hierzu, insbesondere auch ganz geringe Studienlage. Also es handelt sich mehr um Erfahrungsberichte, was wir euch heute so erzählen wollen.
Genau. Und für mich war gleich mal die erste Erkenntnis und für Lisa glaube auch bei der Definition von der WAC, weil WAC steht nämlich nicht nur für Vakuum, sondern es ist die Vacuum Assisted Closure und das ist ja das, was wir letztlich auch kennen, also eine Vakuumversiegelung von der Wunde, ein steriler Verband, an dem eben ein Unterdrucksystem angebaut ist. Das gibt es auch manchmal mit Spülmöglichkeit, muss aber nicht sein. Die Rationale dahinter ist, dass wir mit dem Unterdruck eben die Wundheilung fördern können und ein Milieu schaffen, in dem eben die Wundfläche verkleinert wird und das Ganze eben besser heilen kann. So wie Lisa schon angesprochen hat, so viel Studienlage dazu gibt es nicht. Deswegen behaltet das vielleicht immer so ein bisschen im Hintergrund bei allem, was wir euch jetzt erzählen. Die Vakuumtherapie hat einige Vorteile, die ihr wahrscheinlich alle so grob auf dem Schirm habt, aber nochmal so ein bisschen zur Erinnerung. Sie kann halt eine großflächige Drainagemöglichkeit schaffen von einer akuten Wunde. Sie schafft eine Reduzierung von Fisteln. Man kann den Patienten gut damit mobilisieren, was immer von Vorteil ist. Denkt nur an die ganzen Thromboseprophylaxe-Maßnahmen, die wir besprochen hatten in einer der vorherigen Folgen. Sie hat einen relativ geringen pflegerischen Aufwand. Sie stimuliert das Granulationsgewebe, das sich bilden kann. Und sie reduziert das interstitielle Ödem, verbessert die Durchblutung der Zellen und hat dementsprechend schon einige Vorteile, die man so auf dem Schirm hat. Aber, und ich finde, das muss man immer auch bedenken und im Hinterkopf behalten, es ist halt kein endgültiger Wundverschluss. Es ist eine Zwischenlösung, die immer eine Zweit-OP nötig macht.
So ist es. Ich würde jetzt einmal ganz kurz etwas zum grundsätzlichen Aufbau der WAC erzählen. Dafür braucht man einerseits einen sogenannten PU-Schwamm. Wer es noch nie gesehen hat, da kann man sich sowas Ähnliches wie einen Spülschwamm vorstellen. Nur, dass das Ganze so eine dunkelgraue Farbe, manchmal gibt es den auch in Weiß, hat. Dazu kommt dann noch eine transparente Folie, die semi-okklusiv ist und das Ganze luftdicht versiegelt. Und eventuell braucht man manchmal noch zusätzliche Klebestreifen oder Stomapaste, um die Folie dann auch zusätzlich abzudichten, wenn es in besonderen Stellen ist, wie an Gelenken oder Ähnlichen. Zusätzlich kommt dann noch ein Drainageschlauch dazu, der entsprechend nicht kollabierbar sein darf. Also der hat eine bestimmte Festigkeit, weil ja dann entsprechend der Sog darüber entlang geleitet wird. Und dieser Drainageschlauch verbindet entsprechend den Schwamm mit der Wunde zu dieser Vakuumquelle, was letztendlich immer eine Art Gerät ist. Und an diesem Gerät befindet sich dann auch ein Auffangkanister für das Wundexsudat. Da gibt es verschiedene Größen und auch ganz viele verschiedene Hersteller, die wir jetzt gar nicht hier benennen wollen. Manchmal baut man aber die WAC auch über eine Redon-Flasche auf, weil die hat ja auch einen Unterdruck und da kann man theoretisch auch einen Vakuumverband mit aufbauen. Sollte man das tun, muss man das unbedingt im OP-Ausweis aber notieren, weil sonst denkt man einfach nur, das wäre eine normale Drainage, insbesondere wenn man über dem Schwamm die Haut verschlossen hat und dann zieht die jemand raus und dann ist der Schwamm in der Wunde verblieben und dann muss man wieder in den OP fahren. Also das unbedingt notieren.
Genau, ich glaube, da hast du es jetzt schon ganz gut zusammengefasst und wir haben ja alle eine Vorstellung und so wie du sagst, es gibt halt verschiedene Hersteller und da sieht die Pumpe dann halt ein bisschen anders aus, aber das Grundprinzip bleibt ja das gleiche. Ganz grundsätzlich gibt es ein paar Indikationen dafür, die wir ganz kurz jetzt hier anreißen würden. Es gibt natürlich viel, viel mehr, immer mit der Einschränkung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Es ist eine Zwischenlösung, es ist keine endgültige Versorgung und man sollte sich dessen auch bewusst sein, wenn man die WAC-Pumpe aufbaut oder die WAC-Therapie beginnt. Es gibt zum Beispiel die zwischenzeitliche, die temporäre Abdeckung von einer akuten Wunde. Da gibt es jetzt ganz viele Beispiele, sei es der großflächige Weichteildefekt nach einer Compartmentspaltung oder nach einer Entfernung von einem Tumor. Es gibt die infizierten Wunden, die man eben immer wieder chirurgisch deprädieren muss. Und dass man da eben die Zeit überbrücken kann. Dann gibt es die Wundkonditionierung auch einfach, bis dann eben die mikrobiologischen Abstriche blande sind. Und es gibt das Ganze vorbereitend auf die plastische Deckung. Es gibt noch so ein paar Sonderformen. Beispiele habt ihr vielleicht in eurem Chirurgietertial gesehen, wie zum Beispiel beim abdominellen Compartment-Syndrom oder eben auch zur Fixierung von Hauttransplantaten und auch eben epikutan, um dann eben die Wundheilung zu fördern.
Also das Epikutane finde ich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Deswegen ein ganz tolles Hilfsmittel im Stationsalltag, wenn man zu einer Wunde gerufen wird, die immer wieder sezerniert. Die schaut man sich ja regelmäßig an. Und wenn da tatsächlich so viel mehr seröse Flüssigkeit rauskommt, dann kann man sich auch vorstellen, dass wenn das immer nur mit Pflastern verbunden wird und die aber ständig immer durchsezernieren, dass da auch Bakterien dann von außen nach innen nämlich reindringen können. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von der epikutanen Vakuumversiegelung. Man hat letztendlich schon fast einen sterilen Wundverband, der auf jeden Fall ja dicht bleibt, also es ist ein geschlossenes System. Und man kann dann zusätzlich internistischerseits, sage ich jetzt mal, dran arbeiten, das Beinödem zu reduzieren oder auch wenn es eine postoperative Schwellung ist, mit Lymphdrainagen und Hochlagerung zu arbeiten, bis sich das Problem zunehmend gelöst hat. Und meistens verschließt sich dann auch unter der Vakuumtherapie zunehmend die Haut, sodass dann die Sekretion eben reduziert werden kann oder komplett aufhört und die Wunde sich verschließt. Also das als Tipp ist ein ganz tolles Tool für Wunden, die langanhaltend sezernieren. Zum WAC gibt es auch ein paar Limitationen und Kontraindikationen. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Da gibt es einmal die starken Blutgerinnungsstörungen mit erhöhter Blutungsgefahr. Weil da könnt ihr euch schon vorstellen, wenn der Schwamm drauf liegt, der da ständig so vor sich hin zuzelt, der saugt dann letztendlich wie so ein kleiner Vampir den Patienten aus. Also das ist keine gute Idee. Gerade polytraumatisierte Patienten, da ist man öfter mal in Versuchung, wenn die so eine frische, offene Wunde hat, da denkt man, ah super, mache ich einen Vakuumverband drauf. Wenn die aber wirklich in der Koagulopathie drin sind, muss ich drüber nachdenken, das gegebenenfalls mit einem Bauchtuch zu lösen, temporär und dann später erst den Vakuumverband zu machen, wenn letztendlich von anästhesiologischer Seite die Gerinnung stabilisiert wurde. Weil das Bauchtuch macht zusätzlich eine Kompression und minimiert die Blutungen und der WAC, der zuzelt da eben weiter dran. Ja, außerdem sollte man natürlich den Vakuumverband nicht auf ganz feine Strukturen legen. Dazu gehören einmal Blutgefäße, Nerven oder auch Anastomosen. Auch hier wollen wir ja natürlich, dass sich eigentlich eine Anastomose verschließt und heilt und man würde das gegebenenfalls das Hohlorgan offen halten, indem man da den Sog anlegt. Und Nerven sind natürlich immer ganz fein und sensibel und wenn man sich vorstellt, dass der Schwamm da kontinuierlich dann dran debridiert, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Dani, fällt dir noch ein bisschen was ein dazu?
Es gibt natürlich auch noch Dinge, die wir schützen wollen und dann gegebenenfalls mit einer Fettgase abdecken können. Hier seien mal die Sehnen genannt oder eben auch maligne Wundgründe. Also wenn da tatsächlich noch ein Karzinomverdacht oder ein Karzinom im Hintergrund steht, muss man auch aufpassen und es sich gegebenenfalls genauer überlegen. Aber das sind dann Entscheidungen, die man auch als Assistent nicht alleine trifft und die wahrscheinlich auch eher von Fachärzten und Oberärzten in der großen Runde getroffen werden. Dann gibt es noch Warnungen von Wunden, die im Bereich des Nervus vagus sind. Ich finde das eigentlich ganz spannend, dass man da tatsächlich nochmal extra aufpassen muss beim Vagus, aber selber gesehen habe ich es noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber nur so als im Hinterkopf zu behaltende Geschichte.
Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Eine Sache fällt mir noch ein, wenn man sollte den Vakuumschwamm nicht auf einen nekrotischen Wundgrund legen. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, zuerst kommt eigentlich immer das Debridement. Das einfach hier nochmal zum Unterstreichen. Der Schwamm macht uns zwar in der Theorie so ein feines Debridement, aber eigentlich also makroskopisch sichtbare Nekrosen sollte man vorher abtragen. Und da gehört der Schwamm nicht drauf, weil die könnten natürlich weiter vor sich hin Bakterien produzieren und anzüchten, sodass man dann in eine weitere Infektion reinläuft. Und genau dasselbe gilt auch für eine unbehandelte Osteitis oder Osteomyelitis. Da gehört zuerst die Behandlung des akuten Befunds her und dann kann man den Schwamm natürlich temporär drauf machen.
Genau, gleiches gilt für Fisteln, die eine Verbindung zu einem Implantat haben. Auch da sollte man aufpassen und den Wack nicht auf die Fistel drauf machen. Setzt ja auch irgendwie so ein bisschen den Sinn der Fistel dahin, oder? Dann kommen wir vielleicht noch zur Aufklärung, weil auch wenn wir jetzt viel über den Wack gesprochen haben, ist es immer noch ein operativer Eingriff, den wir aufklären müssen. Und klar, der hat die allgemeinen OP-Risiken, die kennt ihr alle, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß drüber reden. Was man halt beim Wack auf jeden Fall noch dazu sagen muss, ist, dass es nicht der letzte Eingriff ist. Es wird immer Folgeeingriffe nach sich ziehen. Und was ich an der Stelle gerne mache, ist oder gelegentlich mache, ist, dass man es als Daueraufklärung macht. Aber darüber werden wir in einer der nächsten Folgen mit einer Juristin nochmal genauer sprechen. Also es sei hier nur angeteasert. Das Weitere, was ich immer noch aufkläre, ist, dass der Patient auch sich darüber im Klaren ist, dass er diese Wackpumpe dann bei sich trägt. Ich sage dann oft, dass es ist wie eine Handtasche. Mein Gott, das ist nicht immer so, aber dann können sich die meisten was unter dem Format der Pumpe vorstellen. Dann sollte man noch über Druckstellen, Undichtigkeiten und auch die Narbenbildung, die trotzdem danach entstehen kann, aufklären und gegebenenfalls über Wundrandnekrosen und dass dieses Gerät auch nicht ohne Fehlermeldungen auskommt, das finde ich auch immer noch ganz hilfreich, den Patienten dazu zu sagen, weil ansonsten vor allen Dingen die älteren Patienten häufig irritiert sind, wenn das Gerät dann piepst. Fällt dir noch was ein, was du dazu sagst?
Ich denke, das ist eigentlich ziemlich vollständig. Man muss eben auf Druckstellen achten, die Lagerung. Die Handtasche erwähne ich auch ganz gerne tatsächlich, weil das ist wirklich was so ein bisschen, ja, kann man sich besser was drin vorstellen, wie du es schon so schön gesagt hast. Ja. Beim Anbringen des Wacks, da würde ich euch jetzt einmal kurz ein Schema an die Hand geben, was so die grundsätzlichen Arbeitsschritte sind, so vielfältig wie ein Wack auch sein kann. Aber so ein ganz grobes Grundgerüst gibt es in der Regel aus meiner Erfahrung schon. Und das ist, wie ich schon vorhin erwähnt habe, das Debridement. Also erstmal sauber putzen.
Debridement.
Genau, nicht vergessen. Und dann kommt Abstrich, weil wir brauchen natürlich immer die passenden Keime, wir brauchen die Keime, um das passende Antibiotikum geben zu können. Genau. Und wenn wir das gemacht haben, debridiert und Abstrich genommen, dann kontrollieren wir auf Bluttrockenheit. Das ist das Nächste, was, wie wir schon vorher auch erwähnt haben, ganz enorm von Bedeutung ist, damit man den Schwamm erstens dicht bekommt und zweitens, dass der Patient da nicht den Blutverlust kontinuierlich drüber erleidet. Limitationen sollte man dann erstmal auch nochmal überprüfen, die haben wir ja vorhin auch genannt. Und dann kommt man eigentlich auch schon zum Zurechtschneiden und Anmodellieren von dem Schwamm. Sollte man jetzt tiefere Höhlen und Taschen ausfüllen müssen, dann sollte man die wirklich komplett auskleiden, aber nicht stopfen. Ja, also wir wollen da keine Kompression reinbringen. Dafür ist der Schwamm nicht da. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Da nimmt man dann ein Bauchtuch, wenn man so eine Situation hat. Und wenn man jetzt den Schwamm da reinstopft, dann kann man auch eher Nekrosen fördern, einfach durch den Druckschaden. Ja, also die Wunde komplett auskleiden. Eher den Schwamm, wenn man auch Wunden dann in so schrittweisen Etappendebridements verkleinern möchte, kann man auch den Schwamm dann von Mal zu Mal etwas kleiner zuschneiden, um die wieder mehr zusammenzuziehen. Gegebenenfalls muss man da auch mehrere Schwammschichten übereinander verwenden. Man sollte dann aber im OP-Ausweis, wie auch bei Bauchtüchern oder allem anderen, was in situ verbleibt, die Anzahl der einzelnen Schwammstücke notieren. Das ist auch bei so verzweigten Fisteln, hat man manchmal einzelne kleine Schwämmchen, aber die Anzahl gehört notiert, dass man beim nächsten Mal auch wirklich alles entfernt und nichts im Patienten auf die Dauer verbleibt.
Ja.
Dann ist wichtig noch zu beachten, dass der Schwamm nicht auf die Haut kommen darf, weil der mazeriert eben auch die Haut und nicht nur das Subkutangewebe oder wo man ihn auch immer reinlegt. Und am Wundrand kann man den Schwamm mit einem Tacker dann zum Beispiel fixieren. Manchmal ist das aber auch gar nicht nötig, weil sich das so schön reinlegt. Und in manchen Fällen, wenn man nicht möchte, dass die Haut sehr weit auseinander geht und sich so zurückzieht und kontrakter wird und man dann Sorge hat, dass man das im Verlauf nicht mehr zubekommt, dann kann man auch eine adaptierende Naht über dem Schwamm machen. Aber da auch nochmal der Hinweis, dann unbedingt notieren, dass da dieser Schwamm drin ist, gerade wenn man dann noch eine Redon-Flasche auch noch dran baut. Die Wundumgebung, wenn man das Ganze dann die Folie dranbringen will, muss absolut trocken sein, sonst wird der undicht. Also man braucht gar nicht draufkleben, wenn da irgendwo ein Rinnsal rauskommt. Und man sollte auf die Haut, die umgebend ist, einen Hautschutz auftragen. Dann schneidet man die Folie zurecht und klebt die auf. Und zu guter Letzt kommt dann eigentlich ein Saugfuß drauf. Da muss man nochmal so ein Loch in die Folie schneiden, die man gerade draufgeklebt hat. Klingt komisch, ist aber so. Und dann kommt das Saugfüßchen da drauf. Da muss man auch wirklich aufpassen. Das hat so einen kleinen Sensor. Und wenn ich den nur ein bisschen mit der Folie überlappe, dann gibt es wieder mal einen Alarm, wie man ihn vielleicht schon so oft aus den Diensten kennt. Und dann muss man das Ganze wieder neu machen. Ja, und dann kann ich an der Handtasche sozusagen den Sog einstellen, der so ja in der Regel zwischen 25 und 200 Millimeter HG ist. Ich würde mal so grob sagen, Dani, also aus meiner Erfahrung ist er meistens eher so zwischen 80 und 100 Millimeter HG, oder?
Ja, doch, so in die Größenordnung geht's schon. Was ich vielleicht noch zum Saugfuß sagen würde, man kann sich bei größeren Wundflächen, die man mit dem Wack versorgt, durchaus auch überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, zwei Saugfüße anzubringen. Das kann durchaus mal Sinn machen.
Genau. Ihr erkennt dann, dass der Wack gut funktioniert daran, dass die Folie runzelig wird. Und da sollte man auch wirklich mal einen Moment drauf gucken, ob der auch wirklich dicht ist. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Dinge, die man beachten sollte beim Anbringen von dem Wackverband. Wir haben schon gesagt, das Ganze wird nicht dicht, wenn die Wunde sezerniert. Es gibt aber Wunden, die einfach sehr laufen. Das kann seröse Sekretion sein, sollte eben kein Blut sein. Und da muss man manchmal sehr, sehr schnell sein. Da muss man sich dann vielleicht schon auf dem Tisch alles vorbereiten, die Folie, und einmal ganz fest mit einem Bauchtuch oder mit einer Kompresse auf die Wunde drücken, dass man erstmal alles aufsaugt und dann zack, zack, die Folie draufklebt und den Saugfuß, sodass das wirklich dicht ist. An anatomischen schwierigen Stellen, haben wir vorhin auch schon gesagt, nimmt man Stomapaste her oder so spezielle Haftstreifen, wenn ihr die in eurem Haus habt.
Ja.
Das kann manchmal schon helfen. Also in der Leistenregion oder bei Gelenken kann das sehr, sehr viel helfen. Gerade auch dann später, wenn der mal undicht werden sollte.
Absolut. Also in der Leiste rettet einen diese Stomapaste wirklich. Ich spreche da gerade aus leidvoller Erfahrung. Die Nacht steckt mir noch gefühlt in den Knochen. Diese Stomapaste ist super. Das ist wirklich, man glaubt es gar nicht, wie viel man damit auffüllen kann.
Ja, und dann haben wir manchmal noch so kritische Hautareale. Die befinden sich gerne in der Umgebung von Wunden, wo man einen Wack anbringt. Und zwar sind das zum Beispiel Spannungsblasen oder so kleine Hautmazerationen. Oder wenn man Patienten mit einem Ulkus hat, gibt es dann noch so eine kleine mazerierte Hautstelle daneben. Und das ist natürlich ungünstig, wenn wir da die Folie draufkleben und da so eine feuchte Wundhöhle entsteht. Und es ist auch ungünstig, da den Schwamm draufzulegen, weil, wie gesagt, der mazeriert auch an der Haut. Solche Areale sollte man abdecken. Ich darf ja jetzt keine Produktnamen nennen. Ich habe rausgesucht, wie sich das, was wir im Haus verwenden, dafür letztendlich übersetzt nennt. Das wäre ein drainagefähiger Exudat-Schaumverband aus Silikon. Wenn ihr das jetzt googelt, werdet ihr entsprechende Hersteller dafür finden und herausfinden, was ihr im Haus habt. Es sieht meistens aus wie so ein ganz dünner, kleiner Schaumverband, wie ein Pflaster aus Schaum. Bei uns ist es, glaube ich, weiß, gibt es aber auch in hellbraun, habe ich es auch schon gesehen. Und das kann da optimal drauf. Und da oben drüber mache ich dann noch so einen kleinen Schwammausläufer von der Haut aus, also von der Hautebene aus, und kann das dann entsprechend mitbehandeln. Das heilt dann eigentlich sehr schön.
Da hast du jetzt wirklich gar keine Werbung gemacht. Das ist sehr gut.
Nee, ne?
Das finde ich gut. Genau, nachdem wir jetzt unseren Wack aufgebaut haben, müssen wir auch irgendwann an den Wechsel und den Abbau denken. Also es gibt auch hierzu keine Evidenz, aber meistens empfiehlt man ja am Ende in seinem OP-Bericht schon im Prozedere, wann man sich gut vorstellen könnte, dass es Sinn machen würde. In den meisten Häusern spricht man von 2 bis 10 Tagen, je nach Wunde. In dem Haus, in dem ich gerade arbeite, gibt es einen Hausstandard. Der liegt ziemlich genau in der Mitte davon. Wird bei dir ähnlich sein wahrscheinlich, Lisa.
5 bis 7 Tage ist so.
Ja. Ja.
Darüber wollen wir eigentlich immer nicht.
Genau, so das ist so das, was man auch im Bauchgefühl hat. Aber wie gesagt, es gibt halt keine Evidenz dazu. Das Ganze passiert dann meist auch wieder im OP, wenn man ihn wechselt. Wenn man ihn abbaut, kann man das Ganze auch auf Station machen. Da zieht man die Folie ab, bevor man das Ganze steril abwäscht. Gegebenenfalls sollte man Tackernadeln entfernen und Nähte auch, die man angebracht hat. Und dann kann man den Schwamm in der Regel entfernen. Manchmal ist es nötig, dass man ihn so ein bisschen stumpf mit dem Finger löst, bevor man ihn entfernen kann. Das geht aber meist auch ganz gut. Und erst dann kann man die Wunde oder das OP-Gebiet steril abwaschen. Und sollte es mal nicht möglich sein, dass man den Schwamm gut entfernt, kann man es auch noch ein bisschen feucht machen, dann geht es vielleicht leichter. Und immer gucken, dass man alles am Schwamm rauskriegt. Der hat ja doch meist diese sehr prägnante Farbe und diesem Schwarz, das dann auffällt am Wundgrund. Das kann man nochmal lösen, rauskratzen. Dafür eignet sich ein scharfer Löffel oder auch mal ein Lühr, wenn es wirklich sehr fest ist. Und wie schon angesprochen, den Epicutanenwack kann man ja tatsächlich auf Station abbauen. Und das unterscheidet sich ja jetzt nicht großartig von der Abbau im OP.
Bei größeren Wundhöhlen würde ich tatsächlich empfehlen, den immer anzufeuchten. Also gerade wenn das jetzt nicht nur so eine ganz kleine Stelle ist, sondern mehr in die Tiefe reingeht und sehr schmal ist. Das geht meistens schwierig raus und da tendiert man dazu, auch das Weichteilgewebe wieder zum Bluten anzuregen, dadurch, dass man den dann trocken rausnimmt. Also da dann lieber ganz großzügig einfach mal mit Ringerlösung anfeuchten, dann geht es meistens relativ einfach raus. Kurzen Moment warten und dann hat sich das gegessen. Genau. Ja.
Hängt ja meist auch noch ein bisschen von der Zeit ab, wie lange er schon drin ist, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Ja, total, genau. Wenn es dann der 10. Tag mal geworden ist, dann viel Spaß. Dann kann man danach wirklich alles rausklauben mit so einer Pinzette und gucken, dass man die Teilchen zusammensammelt. Gut.
Puzzle spielen.
Ja, dann zur ersten Hilfe für den Wack im Dienst. Das ist, denke ich, tatsächlich vielleicht fast das Vordringlichste für den Berufsanfänger, der auf den Stationen rumläuft und dann den Anruf von der Pflege bekommt, dass das Ding die ganze Zeit alarmiert und irgendwie nicht so will, wie es soll. Aus meiner Erfahrung an Diensten im Haus kann ich nur sagen, geht lieber früh direkt dahin, als dass ihr telefonisch irgendwelche Dinge anordnet, weil meistens hilft's nichts. Ich weiß nicht, siehst du es anders, Dani?
Nee, und meistens ist es ein ganz banales Problem und die Schwestern haben auch schon das meiste oder haben was versucht und kommen dann vielleicht gar nicht mehr auf die ganz einfache Lösung, die Wackpumpe einfach mal einzustecken, weil es ist der Batteriealarm, weil man halt einfach auch irgendwann betriebsblind wird, wenn es zum 5. Mal piept. Und ich bin da vollkommen bei dir. Wenn es dann was Ärgeres ist, dann geht es leichter, wenn man sich selber direkt drum kümmert und sich ein Bild von der Situation machen kann.
Häufigste Probleme sind dann meistens eigentlich eine Undichtigkeit, gerade wenn es an schwierigen Körperlokalisationen sind oder dass das Ganze unterblutet ist oder verklottet ist. Ich finde, man kann so eine Kaskade machen, was man überprüfen sollte. Ich gucke immer, ist die Pumpe an?
Ja.
Ist die Batterie voll oder steckt zumindest das Kabel drin? Dann gucke ich, ist der Kanister voll oder muss man den einfach nur wechseln? Manchmal ist es auch so, die Kanister haben manchmal so Sensoren drin. Mhm. Und das ist je nach Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt Hersteller, da darf man die ganze Pumpe mit dem Kanister nicht hinlegen, weil sonst dieser Sensor selbst, wenn da nur 10 Milliliter drin sind, benetzt ist. Und dann gibt er den Alarm, dass es voll ist. Das heißt, dann müsste man den Kanister auswechseln, was relativ schnell gemacht ist und eine einfache Lösung ist.
Und wenn man wirklich gar nichts findet, bietet es sich auch immer an, den Kanister einmal zu wechseln, weil manche Kanister haben vorne in ihrem Ausfluss einen Sensor. Und wenn da ein kleines bisschen Flüssigkeit drinne hängt, hat man genau das gleiche Problem, das du gerade schon angesprochen hast.
Genau. Dann, wenn das jetzt alles noch nichts geholfen hat oder ihr da keine Ursache gefunden habt, dann würde ich den Verband über dem Vakuumschwamm öffnen. Also nicht über dem Schwamm, sondern letztendlich diesen Verband, den man drumherum macht. So letztendlich die elastische Wickelung oder die Mullbinde, die da drüber ist, einmal öffnen und würde dann den Vakuumverband direkt inspizieren, falls das eben noch nicht sonst so möglich ist. Und dann gucke ich mir eben an, ist die Folie noch so runzlig, wie ich es vorhin schon beschrieben habe? Höre ich eventuell sogar so eine Luftleckage und dann muss ich entsprechend handeln. Wenn die Folie nicht runzlig ist, ist wahrscheinlich ein Loch drin. Das kann ich entsprechend überkleben. Und da hast du ja auch schon vorhin gesagt, Dani, die Stomapaste ist manchmal der Retter in der Not. Ja, kann man ganz viel mit abdichten. Manchmal braucht man eben diese Zusatzstreifen. Und öfter mal sind auch diese undichten Stellen an so einem Y- oder Adapterstück das Problem. Auch darum kann man einfach mal so einen richtigen Batzen Stomapaste machen mit nochmal Folie, die man so sandwichmäßig aufeinander packt. Und das löst schon manchmal das Problem. Wenn ihr euch jetzt aber hingegen den Wackverband anschaut und darunter so ein Blutsee ist oder in dem Drainageschlauch sich ein Klott befindet, dann könnt ihr euch bei letzterem Fall noch überlegen, einmal bettseitig den Saugfuß auszuschneiden, steril natürlich, und den zu wechseln. In der Regel führen aber eigentlich beide Befunde fast immer wieder in den OP zurück. Das kann auch einfach schon 3-4 Stunden nach der OP sein. Also da nicht sagen, oh, da ist ja erst gerade rausgekommen, das passt schon. Sondern da muss man eventuell dann wirklich nochmal zurück. Dann gegebenenfalls Hintergrund oder den nächsthöheren Dienst anrufen, das Ganze nochmal beschreiben und erklären. Und dann muss man nochmal den Schwamm wechseln, Blutungsstillung machen und sich das genau anschauen. Man muss sich auch bei diesen bettseitigen Eingriffen in der Sterilität ja bewusst sein, dass das limitiert ist vom Sterilen.
Ja.
Da kommt sehr drauf an, in welcher Region wir uns befinden und was für eine Wunde das ist. Ja, ist das jetzt ein oberflächliches Ulkus, was damit konditioniert werden soll, dann kann ich das schon eher bettseitig machen, weil das natürlich per se eine schmutzige Wunde ist. Hat das Ganze aber Kontakt zu einer offenen Fraktur, dann darf man das auf keinen Fall machen, weil da wollen wir ja niemals Keime drin haben. Also hier einfach dran denken, wo befinde ich mich, macht das jetzt Sinn, ist das ein Risiko und im Zweifel lieber einmal nachfragen.
Ja.
Fällt dir noch was ein, Dani?
Nee, also ich glaube, du hast es ganz gut hergeleitet, was wie ablaufen sollte, dass man eigentlich alles angeht an Problemen. Mir ist tatsächlich mehrfach jetzt schon der Batteriealarm, so wie ich gesagt habe, halt gemeldet worden. Und die Schwestern sind dann einfach schon so verzweifelt, weil die Pumpe immer und immer wieder pumpt, dass sie gar nicht mehr auf die Idee gekommen sind, es nochmal anzustecken. Es sind manchmal die ganz, ganz kleinen Dinge. Und deswegen, so wie Lisa gesagt hat, lieber früh hingucken, das macht Sinn. Und der WAC ist an sich eine gute Sache. Und mit ein bisschen Ruhe kann man häufig das Problem wirklich am Bett finden. Und mit Ruhe meine ich tatsächlich hören, wo es rauszischt.
Im wahrsten Sinne des Wortes die Ruhe. Ja, ich hoffe, wir haben euch hiermit so einen kleinen Überblick geben können über die Vakuumtherapie, über die es eben kaum was zu finden gibt. Und euch tatsächlich kleine Tipps und Tricks für den Dienst an die Hand geben können. Und ja, jetzt kommen wir tatsächlich zu unserem gewohnten Abschluss. Dani hat nämlich wieder was vorbereitet.
Historical Fact.
Genau, und zwar geht es heute um den Lidhaken nach Louis-Auguste Desmarets. Den verwenden wir jetzt nicht so oft in der Unfallchirurgie, aber hin und wieder doch. Das ist ein stumpfer, kleinflächiger, breiter Haken, wird manchmal auch Sattelhaken oder Häkchen genannt. Louis-Auguste Desmarets hat gelebt von 1810 bis 1882 und er war der Autor des ersten Standardlehrbuchs der Augenheilkunde und gilt als einer derjenigen, die die Augenheilkunde vor allen Dingen im operativen Bereich wahnsinnig geprägt haben in der Zeit. Er hat unter anderem Horner unterrichtet, den wir alle kennen vom Horner-Syndrom. Das war der Lidhaken.
Den sollte man auf jeden Fall kennen. Ich finde, der gehört auch zum chirurgischen Basiswissen tatsächlich ein bisschen dazu. Ja, damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Beim nächsten Mal wird es jetzt um die lang versprochene und angekündigte Aufklärung gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr spannende Folge. Ich freue mich selber auch schon drauf und bin gespannt, was wir da alles so inhaltlich besprechen werden. Ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Das war der Podcast für junge Assistenzärztinnen und Ärzte in O und U mit Daniela und Lisa. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge und Impulse per E-Mail. Weitere hilfreiche Infos findet ihr in den Shownotes.